Hinter Gittern, die Knastärztin. So hätten wir beim aktuellen Interview von uns auch titeln können. Und genau um dieses außergewöhnliche Berufsfeld für Mediziner soll es heute gehen. Ich bin Lena und spreche dazu mit meiner Kollegin Anna. Hi.
Hallo.
Du hast eine Gefängnisärztin für uns interviewt. Und erzähl doch mal, wie ist die aktuelle Lage so bei Deutschlands Knastärzten?
Die aktuelle Lage bei den Knastärzten ist gleichbleibend schlecht. Es ist immer schwierig, freie Stellen zu besetzen. Das geht natürlich viel mit Stigmatisierung einfach des Gefängnisses als Arbeitsplatz an und für sich einher. Deswegen geht man aktuell dazu über, viele dieser einst wirklich durch feste Ärzte besetzten Stellen auf Honorarbasis zu vergeben. Und das scheint wohl halbwegs zu funktionieren. Und genau auf so einer Honorarbasis arbeitet eben auch Lisa, die Ärztin, mit der ich gesprochen hatte.
Wenn man so an den typischen Arztalltag denkt, dann kommt einem das Gefängnis ja nicht unbedingt in den Sinn, würde ich jetzt mal sagen. Wie unterscheidet sich denn der Ärztealltag im Knast von dem in der Praxis?
Ja, das war sehr interessant darüber zu hören, weil Lisa da durchaus sehr viele positive Sachen genannt hat, die sie im Vergleich zu ihrer vorigen Stelle an einer Uniklinik gesehen hatte. Sie meinte, was sie total gefreut hat, ist, dass jede Minute zählt. Also es wird Zeit gestempelt, sie kommt hin, sie stempelt ein, jede Minute wird abgegolten, sie stempelt wieder aus. Das ist ja im normalen Ärztealltag nicht so vorhanden.
Nicht ganz, nein.
Sie meinte auch, sie hat eine total klasse Kollegialität erfahren. Das war wohl an ihrer vorigen Stelle auch nicht so. Sie arbeiten auf Augenhöhe zusammen, es gibt keine Hierarchien, sie ist als Ärztin auf sich allein gestellt. Sie hat niemanden über sich, niemanden unter sich, sie macht das komplett alleine über alle Fachrichtungen hinweg. Sie hat natürlich Möglichkeiten, sich rückzuversichern mit anderen Fachärzten, aber prinzipiell muss sie jetzt vor Ort erstmal alle Entscheidungen treffen und dementsprechend auch gut mit den anderen medizinischen Fachkräften, sprich Pfleger und MFAs, alles was da noch vor Ort ist, zusammenarbeiten. Und das soll wohl eine sehr schöne gemeinsame Arbeit sein. Was dann zu dem tollen Arbeitsplatz und den tollen Bedingungen noch dazu kommt, ist halt auch, wie Lisa sagt, richtig geile Medizintechnik.
Und ich erinnere mich, das ist ein Zitat von ihr, richtig geile Medizintechnik. Das klingt natürlich gut und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch da draußen vielleicht auch ein bisschen neidisch werden, wenn sie sowas hören. Was gibt es denn da so für Technik im Knast, die so geil ist?
Also es gibt beispielsweise sehr moderne digitale Dermatoskope, auch ein EKG, das mittlerweile digital selbst befunden kann, was sie total spannend fand. Ein Sonogerät mit sämtlichen Zubehör und Aufsätzen, dass man sich so vorstellen kann. Und was Lisa als sehr hilfreich empfunden hat, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, sie ist da wirklich alleine als Ärztin. Es gibt eine Videoklinik. Das sind Ärzte, die online zugeschaltet werden können, aus sämtlichen Fachgebieten, 24/7, in jeglicher nur erdenklichen Sprache. Weil, wie man sich vorstellen kann, im Knast werden natürlich viele Sprachen gesprochen. Oft existieren Sprachbarrieren. Das ist auf der einen Seite schwierig, einfach mit dem Patienten zu kommunizieren. Andererseits muss man auch viele kulturelle Hintergründe dabei berücksichtigen. Beispielsweise, wenn da jemand aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommt, der sagt, er hätte Schlangen im Bauch. Was bedeutet das jetzt? Hat er einfach nur was Schlechtes gegessen und ist es eine Magenverstimmung? Oder steckt da was Chronisches dahinter? Was soll das bedeuten? Und das kann man dann natürlich auch immer besser mit Ärzten rücksprechen, die Erfahrungen mit diesem Kulturkreis dann auch haben.
Wahrscheinlich auch eben verschiedene Fachrichtungen abdecken. Das kann ja auch ein Arzt, eine Ärztin in dem Fall alleine nicht leisten.
Genau.
Ich stelle jetzt diese Frage mal, auch wenn ich es natürlich aus dem Interview schon weiß und der Grund mir auch logisch erscheint, aber warum wird da so viel Aufwand und so viel Geld reingesteckt in die Behandlung von Inhaftierten?
Die Alternativen sind teurer. Also wenn man sich denkt, was da alles an Aufwand dahinter steckt, einen vielleicht akut selbst- oder fremdgefährdenden oder im schlimmsten Fall beides, Gefängnisinsassen von A nach B in ein Krankenhaus zu transportieren und dort zu behandeln, dann wird das schon klarer, warum da so viel Technik und Geld wirklich vor Ort vorhanden ist. Wenn man so einen Patienten ins Krankenhaus bringen müsste, da steckt richtig viel Personalaufwand drin. Da muss sie als Ärztin mit, da muss ein oder zwei Pfleger mit, da muss Sicherheitspersonal mit, das muss in einem gesicherten, vielleicht sogar gepanzerten Fahrzeug passieren. Da muss der Fahrer dabei sein, dann muss der Transport überwacht werden. Dann muss in dem Krankenhaus, wo man angekommen sind, natürlich auch gewisse Vorkehrungen getroffen werden. Der soll ja nicht mit anderen Patienten in Berührung kommen, im besten Fall. Es muss alles abgeschirmt werden, Sicherheitspersonal vor Ort, wieder medizinisches Personal vor Ort. Also da hängen ganz, ganz viele Kostenfaktoren dran, die sich einfach umgehen lassen, indem man alles, was irgendwie geht, vor Ort macht. Und das war für Lisa auch ein springender Punkt, wo sie sagt, sie liebt die Arbeit im Gefängnis, weil sie so viel lernt. Als junge Ärztin, die noch nicht jahrelange Erfahrungen hat, die jetzt diese Erfahrung, für die sie im Krankenhausalltag vermutlich 10, 15 Jahre bräuchte, innerhalb kürzester Zeit macht.
Fand ich einen spannenden Punkt, entkräftet auch sehr schnell dieses vermeintliche Argument von wegen, oh, warum bekommen die denn da so hochwertige Medizin, hochwertige Pflege, wenn unser Gesundheitssystem hier draußen an einigen Stellen ja doch etwas marode ist. Die Alternativen sind teurer, wie du es eben auf den Punkt gebracht hast.
Und gefährden im schlimmsten Fall auch mehr Patienten und mehr medizinisches Personal.
Ja, denn das ist auch ein weiterer Punkt, der mich noch interessiert. Der Umgang oder die Arbeit mit den Insassen, denn dann ist das ist ja auch eine ganz bestimmte Art von Patienten natürlich. Was hat Lisa dir da so erzählt?
Mir ist da ein Zitat von ihr sehr hängen geblieben. Sie war in dem ganzen Gespräch sehr locker und sehr, sie hat auch kein Blatt vor den Mund genommen. Das fand ich auch ein total schönes Gespräch. Und sie meinte, ihr Alltag hängt auch immer ein bisschen davon ab. Und da zitiere ich sie jetzt, wie viel Mist die Jungs so bauen. Prinzipiell gibt es vormittags Sprechstunde, läuft ähnlich ab wie Sprechstunde beim Hausarzt. Patienten warten, kommen einzeln rein, werden für ihre oft Wehwehchen, oft auch größere Verletzungen, wie man sich das auch vorstellen kann, behandelt und verlassen dann im besten Falle das Behandlungszimmer auch wieder. Die Sprechstunde ist sehr eng getaktet. Das ist immer viel zu tun. Man muss auf andere Dinge achten wie draußen. Beispielsweise, welche Medikamente verschreibt man? Medikamente, großes Thema im Knast. Gute Währung, mit der man ticken kann. Es wird nichts verschrieben, was irgendwie potenziell was Suchtpotenzial hat. Da ist man auch sehr eingeschränkt, was das angeht. Aber fand ich sehr spannend. Und am Nachmittag gibt es dann Platz für schwerere Fälle, da werden dann Patienten behandelt, die eben akut selbst- oder fremdgefährdend sind. Da ist dann natürlich ein größerer Sicherheitsaufwand mit dahinter.
Gerade bei ihr kann ich mir vorstellen, wenn sie da als Frau alleine betreut, dass dann natürlich auch ein bisschen noch mehr im Hintergrund wahrscheinlich geleistet werden muss, was die Absicherung angeht, oder?
Das fand ich auch sehr spannend. Sie meinte, sie sieht es eher als Vorteil, dass sie da als Frau steht, weil die Hemmschwelle zu Gewalt gegenüber Frauen doch noch mal ein bisschen größer ist bei vielen Insassen. Ihre männlichen Vorgänger hätten da wohl mehr Gewalt erfahren, als sie das tun würde. Und sie meint auch, sie kann damit auch dann ein bisschen spielen. Sie kann Situationen eher auf eine andere Art und Weise auch entkräften. Sie kann dann auch mal mit ein bisschen bitte unter großen Anführungszeichen ein bisschen Humor rangehen und sagen, ach, sie Schlingel, das macht man jetzt aber nicht so, ne? Und das so ein bisschen auf eine andere Ebene ziehen, dass das nicht unbedingt ein, ich muss jetzt hier meine Dominanz zeigen, was ja oft bei Gefängnisinsassen gegenüber anderen gleichgeschlechtlichen Gefängnisinsassen der Fall ist und dann halt auch gegenüber eines männlichen Arztes oft zum Vorschein kommt. Dieser ganze Aspekt ist bei ihr als Frau halt einfach nicht da. Und das sieht sie eher als Vorteil als Nachteil.
Gut, das klingt auch wiederum auf andere Art und Weise nach einem herausfordernden Job. Wie wirkt sich das Ganze denn auf ihr Privatleben aus? Denn ich erinnere mich, dass sie gesagt hat, da muss sie schon auch einige Vorsichtsmaßnahmen treffen, die man vielleicht in einem anderen Job nicht treffen müsste.
Ja, also es ist für ihr Privatleben definitiv einschränkend, in der Hinsicht, dass sie natürlich sehr vorsichtig ist, was sie von sich sowohl auf Arbeit preisgibt, als auch öffentlich preisgibt. Sprich, sie postet keine Fotos, wo man ihren Wohnort sieht, irgendwo online. Ihre Insassen wissen ihren Familienstand nicht. Die wissen nicht, ob sie Familie hat oder nicht, ob sie verheiratet ist. Das ist sehr spannend, dass das so gehandhabt wird. Es weiß von ihren Angehörigen auch immer jemand, wo sie ist, wo sie sich gerade aufhält. Sie ist auch nicht gerade unbedingt beliebt bei ihren Nachbarn, fairerweise. Die wissen, was sie tut. Das ist wichtig, weil da geht es dann um so Sachen wie Paketboten, die anklingeln, um irgendwo ein Paket abzugeben. Das sind Jobs, die üblicherweise auch häufig von ehemaligen Straftätern ausgeführt werden. Und man weiß nie, mit wem die im Gefängnis noch Kontakt haben. Sie ist da eben sehr dahinter, dass sie genau weiß, wer den Hausflur betritt und dass diese Personen den Hausflur auch wieder verlassen. Das sind eben so Situationen, wo sie im Alltag dann doch eingeschränkter ist. Sie hat eine sehr eindrückliche Geschichte erzählt, dass ein Insasse erzählt habe, er wüsste halt über Paketboten immer, okay, wenn ich mittags bei dieser Wohnung klingel, dann macht immer die kleine Tochter auf. Und dann habe ich einen guten Zugang. Und von dieser kleinen Tochter kann man sich dann denken, wohin das Ganze führen kann. Das sind halt Situationen, die sie natürlich auch ins Privatleben mitnimmt. Und obwohl das jetzt vermutlich, hoffentlich nicht zum Tragen kommt, ist das natürlich trotzdem was, was man vor allem psychisch mitnimmt.
Ja. Also das ist nicht so einfach, die Tür zuzumachen, wenn man nach Hause kommt. Auch nicht, wenn sie, wie bei Lisa 5 waren es, glaube ich, Schlösser hat, richtig?
Ich glaube, es waren 3, aber das macht den Braten jetzt auch nicht fett.
Na gut, auf jeden Fall mehr als die übliche Zahl, ja. Die Knastärztin, auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches, wie ich finde, medizinisches Berufsfeld. Und was wir jetzt hier besprochen haben, ist natürlich auch nicht alles, was Lisa im Interview erzählt hat. Deswegen lest da auch gerne nochmal rein. Ihr findet das bei uns auf dem Portal. Und dir, Anna, erstmal vielen Dank für den kleinen Einblick.
Ja, sehr gerne.